Du machst den Unterschied. Hört man mich? Okay, danke. Jetzt. Egal, ob du jetzt hier bist oder zu Hause am Stream, du machst den Unterschied. Wenn ich eine Packung Salz habe, dann machen 2 oder 3 Gramm gar nichts aus. Wenn ich am Meer bin, ob da ein paar Prozent mehr oder weniger Salz drin, macht nichts aus. Aber wenn in der Suppe 2 oder 3 Gramm fehlen, dann ist es ekelhaft. Und wenn ein paar Gramm zu viel drin sind, schmeckt es auch nicht. Ja, und bestimmt schon, worum es heute geht. Jetzt habe ich gesehen, wahrscheinlich ist es irgendwelchen Urlaubszeiten geschuldet. Wir haben noch nicht mal Kerzen heute. Also die in der Bibel bewandert sind. Jetzt habe ich es vom Salz und Licht gehabt. Darum geht es heute. Das, was Jesus da in der Bergpredigt drüber sagt. Eigentlich nicht über Salz und Licht, sondern über uns. Und der Predigttext, der steht in Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Jetzt merkt ihr mal, was es ist, wenn man keine Bibel mitbringt. Ich habe das selbst nicht für einen Beamer vorbereitet. Also selber schuld. Die zu Hause im Beamer können das ja noch holen und aufschlagen. Matthäus 5, Abvers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich lese den Text nochmal vor nach einer neuen Übersetzung. Die steht in der Übersetzung, das Buch. Die Bibel heißt ja nichts anders. Die hat der Roland Werner vorgenommen. Ihr seid unglaublich wichtig für die Welt, genauso unverzichtbar wie Salz. Wenn Salz aber entsalzt wird, ist es zu überhaupt nichts mehr Nütze. Am besten schüttet man es auf die Straße, wo die Menschen darauf hin und her laufen. Ihr seid unendlich wichtig, genau wie das Licht, das die Welt erleuchtet. In der Nacht sieht man eine Stadt auf dem Berg schon von Weitem durch das Licht, das von ihr ausstrahlt. Das kann gar nicht anders sein. Natürlich zündet auch keiner eine Lampe an, um sie dann unter einem Eimer zu verstecken. Nein, man stellt sie an eine ganz besonders hohe Stelle, so kann sie ihr Licht auf alle werfen, die in dieses Haus kommen. Lasst doch das, was euer Leben hell gemacht hat, auch anderen zugutekommen. So merken sie, wie ihr euch für das Gute einsetzt. Dann werden sie dafür Gott die Ehre geben, ihm, der über allem thront und der doch der Vater von jedem Einzelnen von euch ist. Also ich finde es schön, wer so sich mit der altertümlichen Sprache schwer tut, das auch mal in einer neueren Übersetzung zu lesen, vor allem wenn sie dann auch nah am Sinn ist. Aber bevor ich jetzt auf den Text eingehe, eine Vorbemerkung, das ist ja Teil der Bergpredigt, die Jesus gehalten hat. Man nimmt an einem Bergabhang, nicht in irgendeiner Stadt, dass er sich da wie so ein Straßenprediger hingestellt hätte und so, alle Leute, bleibt mal stehen, hört mal zu. Es waren Menschen, die aus ihrem Alltag rausgegangen sind, um Jesus nachzufolgen, ihm zuzuhören. Und heute finden viele Menschen diese Grundsätze, die Jesus in der Bergpredigt so aufgestellt hat, auch gut. Selbst wenn sie mit Gott nichts am Hut haben. Oder sogar meinen, Gott gibt es ja überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die leben nach diesen Prinzipien der Bergpredigt, obwohl sie gar keine Beziehung zu Jesus haben. Weiter gibt es auch umgekehrt Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben und nicht nach den Prinzipien der Bergpredigt leben. Müssen wir auch ganz ehrlich sein. Also ich halte diese Bergpredigt für so eine Art Regierungserklärung Jesu, das Programm für seine Leute. Er hat sie ja vor Leuten gehalten, die extra zu ihm gekommen sind, um von ihm zu lernen. Und jetzt kann man natürlich versuchen, jeder Mensch so zu leben, wie es in der Bergpredigt steht. So diese Seligpreisungen, selig sind die Friedensstifter, und wenn du eine auf die rechte Wange kriegst, halt immer auf die linke hin. Aber ich kann nur davor warnen, das aus eigener Anstrengung zu tun. Es gibt Personen, Menschen, die das geschafft haben. Also ein Beispiel, das mir so bewusst ist, ist dieser Mahatma Gandhi. Der kannte die Bergpredigt, hat auch gesagt, er findet diese Prinzipien gut. Aber ob das dem gerecht wird, was Jesus wollte? Er gibt seinem Volk Anweisungen und sagt, so jetzt zurück und jetzt tut er das gefälligst und ich kontrolliere und weh, ich erwische euch, wenn ihr es nicht schafft. So ist Jesus nicht. Das war nicht seine Absicht, uns dabei zu erwischen. Es ist heute nicht seine Absicht, uns zu erwischen, wenn wir versagen. Martin hat das vor, so, ihr sollt heilig sein. Oh, also, ich bin heilig, weil ich Gott gehöre, aber nicht, weil ich vollkommen bin. Das ist nur Gott. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus unser Leben hier auf der Erde, schon hier auf der Erde besser machen will. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was er von uns erwartet, die nötige Kraft und Ausdauer, dass er es uns gibt. Und Paulus drückt es in seinem zweiten Brief an die Korinther, das ist Kapitel 5, Vers 17, so aus, das ist wieder aus der Übersetzung das Buch. Deshalb ist es so, wenn einer im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achte darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wenn Jesus die Menschen, die zu ihm gehören, als Salz und Licht bezeichnet, dann ist das Folge seiner Schöpfung. Das ist Teil seiner Schöpfungshandelns an uns. Und wenn Gott aus dem Nichts das ganze Weltall erschaffen hat, dann macht er auch aus uns Sündern und Versagern neue Menschen. Und wenn er sonst nichts mitbekommt und jetzt rausrennt, weil es euch langweilig ist, dann nehmt diesen Satz mit. Die Kinder freuen sich, wenn jemand mit ihnen spielt. Aber Gott, der das Weltall erschaffen hat, der macht auch aus Sündern und Versagen neue Menschen. Und wer sich da ohne durch Jesus neu gemacht zu sein, abmüht, so sich an die Bergpredigt zu halten oder an die 10 Gebote oder was auch immer, der darf das ja gerne tun. Habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Und ich sage mal, meinen allergrößten Respekt vor diesen Menschen, die sich da bemühen. Aber wenn das bei jemand hier der Fall sein sollte oder auch im Stream, dann muss ich sagen, du plagst dich unnötig. Lass dich doch zuerst von Jesus mit neuem Leben beschenken. Und den Satz wiederhole ich auch nochmal. Lass dich von Jesus mit dem neuen Leben beschenken. Ja, beschenken. Ich betone das so, weil es geht mir selbst immer wieder so eigentlich merkwürdig. Das sind diese Zusagen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. In meinem Kopf kommt es immer an, du musst Salz der Erde sein. Du sollst Licht der Welt sein. Bei mir kommt es immer als Aufforderung, als Gebot an. Steht doch überhaupt nicht da. Das ist eine Zusage. Wenn Jesus etwas von mir erwartet, dann vor allem, dass ich mich von ihm beschenken lasse, dass ich ihn als Schöpfer an mir handeln lasse. Ich kann mich natürlich dem verweigern und sage, geschenkt nämlich nichts. Ja, ich schaffe das selber. Jetzt zum Text. Oder eigentlich zu dem, was Jesus sagen will. Ich sage kurz und knapp, ihr seid das Salz der Erde. Jesus, das wird uns auch in den Paulusbriefen vor allem so deutlich gemacht, der war ja schon bei der Schöpfung dabei. Der wusste natürlich, was für großartige Eigenschaften Kochsalz hat. Also chemisch Natriumchlorid. Gibt es bestimmt Leute, die das alles viel besser wissen wie ich. Ich bin kein Chemiker. Aber jedem von uns sind so die wichtigsten Eigenschaften von Kochsalz bekannt. Und wenn wir allein mal darüber nachdenken, was das für Eigenschaften sind, dann wird uns schnell klar, was Jesus sagen will. So, das Wichtigste für uns heute ist so die Würzkraft. So, das Salz in der Suppe. Aber es sind viele Nahrungsmittel, fast alle, die schmackhafter, besser kochbar, was weiß ich, werden, wenn man Salz dazu gibt, wenn man es nicht übertreibt. Wenn man es übertreibt, dann schmeckt es nicht mehr, es wird sogar ungesund, Bluthochdruck, man kann sich, glaube ich, sogar damit umbringen, wenn man salzlöffelweise isst. Aber bitte nicht. Ich habe es anfangs gesagt, ein paar Gramm können darüber entscheiden, ob die Suppe schmeckt oder nicht. Ein wenig Salz macht den Unterschied. Und so machen Christen in ihrer Umgebung mit ihrer Wirkung den Unterschied. Ob es gerecht, ob es harmonisch zugeht, du machst den Unterschied. Das ist die Zusage Jesu. Du machst den Unterschied in deiner Umgebung, in der du gestellt bist. Hoffentlich hier in der Gemeinde, im Gottesdienst oder hinterher, zu Hause, der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Durch wie ich reagiere, wie ich rede, schon wie ich empfinde. Und ich ertappe mich ja oft selbst dabei, den Ärger, die Wut manchmal, das harte Wort, das dann schnell fällt. Und dann darf mein Gebet sein, Jesus, mach mich neu, du bist der Schöpfer, verändere du mich. Mach das in meinem Leben wahr, was du gesagt hast, dass ich bin. Aber jetzt übers Würzen hinaus, das ist geschichtlich betrachtet, ist eine andere Eigenschaft von Salz viel wichtiger, weil Kochsalz in einer gewissen Konzentration Bakterien abtötet. Und deswegen macht man auch Lebensmittel mit haltbar, also als Konservierungsstoff, vom Pökeln kennen wir das. Auch Sauerkraut wird auf der Basis eigentlich haltbar gemacht und das musste man gar nicht in Büchsen dann konservieren. Also ich kenne das noch von meiner Kindheit, dass man das Sauerkraut geschnitten, oder das Kraut natürlich geschnitten und eingestampft hat und dann kam man immer wieder eine Lage Salz drüber und dann konnte man den ganzen Winter, nachdem diese milchsaure Gärung dadurch war, das Sauerkraut aus dem Krautfass holen. Und das geht nur wegen der konservierenden Eigenschaft vom Salz. Und solange es keine Kühlschränke und auch das Einkochen selber nicht entdeckt war, war das die beste Konservierungsmethode. Wenn wir heute sagen, lass dich doch einsalzen, dann meinen wir, hat keine Chance, komische Idee, führt zu nichts. Aber wenn Jesus uns als Salz der Erde bezeichnet, dann will er sagen, du hast auf deine Umgebung eine bewahrende Wirkung. Was heißt denn konservativ? Bewahrend. Wir haben auf unsere Umgebung die Wirkung, dass, ich sage mal, der moralische Zerfall verlangsamt oder aufgehalten wird. Und ich gehe da also noch einen Schritt weiter. Salz hat auch eine gewisse heilende Wirkung. Ein totes Meersalz ist wahrscheinlich vielen zumindest dem Namen nach bekannt. Und auch das hängt nicht mit irgendwelchen besonderen Stoffen in erster Linie vom toten Meer zusammen, sondern auch mit dieser antibakteriellen Wirkung. Und deswegen nehmen viele für kleine Hautwunden oder für Akne oder Schuppenflechte oder solche Sachen auch Salben auf der Basis. Weil das heilende Wirkung hat. Und wer im Krankenhaus schon mal eine Infusion bekommen hat, ist eigentlich in erster Linie eine 0,9%ige Kochsalzlösung. vor allem wenn man dehydriert ist, aber die Wirkstoffe, die werden da immer noch dazu reingespritzt und dann kommt es in unseren Körper. Weil unser Körper auch auf dieses Kochsalz angewiesen ist, zu diesem Prozentsatz. Und ich könnte jetzt viele Beispiele aus der Geschichte aufzeigen, wo Christen nicht nur soziale Missstände und ungerechte Zustände angeprangert haben, sondern sie auch überlegt haben, was kann ich tun, damit Zustände heil werden. Und ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft unser Projekt in Madagaskar. 2007 hat es, glaube ich, angefangen mit dem Bau von Lehmhütten. Aber wie viel hat sich da zum Besseren verändert? Weil Christen das als ihre Aufgabe angenommen haben, hat sich zum Besseren verändert in der Bildung, in der Ernährung, in der Gesundheitsversorgung und auch im sozialen Miteinander. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid's. Nehmt diesen Zuspruch an für euer Leben. Jetzt, wenn man mal im Internet schaut, was Kochsalz alles für Wirkungen hat, ich finde es dann faszinierend. Noch faszinierender ist, wie viele Parallelen es dann wirklich gibt auf das Leben, auch von dem, was Jesus uns damit zusagt. Aber ich bin ja noch nicht mal mit dem ersten Vers ganz fertig vom Predigttext. Und ich habe euch schon die Suppe wässrig gemacht, oder den Mund wässrig gemacht mit der Suppe. Also ich will euch nicht hindern, pünktlich zum Mittag zu kommen. Aber ich schlage vor, redet dann mal darüber, ob ihr das Salz wahrnehmt im Essen, wie ihr es wahrnehmt. Und unterhaltet euch dann darüber, wo es drin ist, welche Wirkung es hat, ob ihr diese Wirkung wahrnehmt und wie ihr es auf euer Leben als Nachfolger Jesu übertragen könnt. Wäre doch mal ein interessantes Gespräch beim Mittagessen. Oder auch bei jeder Mahlzeit, wenn es euch auffällt mit dem Salz. Oder wenn ich zu meiner Frau sage, könnt ihr noch ein bisschen Salz haben. Und dann sagt Jesus was, was eigentlich im Hinblick auf Salz eine Unmöglichkeit ist. In dieser neuen Übersetzung steht es wirklich so, wenn man das Salz entsalzt, also wenn es seine Salzkraft verliert, geht ja eigentlich gar nicht. Salz ist ein Mineral, das kann man Tausende, Zehntausende Jahre irgendwo lagern und rausholen und es ist immer noch salzig. Es verdirbt nicht und es kann seine Wirkung auch immer wieder neu entfalten. Wenn man es löst und wieder das Lösungsmittel vertrocknen lässt, dann ist das Salz wieder da. Und trotzdem sagt Jesus, wenn man das Salz entsalzt, wie soll es wieder salzig werden? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet auf den Weg und die Leute drauf rumtrampeln. Also was beim Kochsalz nicht geht, das schaffe ich schon, ganz ehrlich. Viele von uns wahrscheinlich auch, dass man sich immer der jeweiligen Umgebung anpasst, dass man nicht auffällt, dass man eben keinen Unterschied macht. Dass es keinen Unterschied macht, ob ich dort bin oder nicht. Ich glaube aber, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich mich so verhalte, dann sitze ich immer zwischen allen Stühlen. Weil so recht dazugehören tue ich nicht. Und das, was Jesus in mich hineingelegt hat, das lebe ich dann nicht. Und das merken die anderen auch. Und Jesus zeigt diese drastische Schlussfolgerung auf, dass man es wegschüttet. Aber er sagt da nicht, der Vater im Himmel schüttet es weg oder ich schütte es weg. Man schüttet es weg, sagt er, und die Leute zertreten es. Was passiert denn, wenn wir so lau, so halbherzig sind? Wir werden zum Gespött. Die Leute trampeln auf uns herum. Wir sind die Leute, nicht der Vater oder Jesus, die drauf rumtrampeln, auf dem kraftlosen Salz. Und das passiert uns, wenn wir das nicht annehmen, was Jesus aus uns gemacht hat. dass wir zum Gespött der Leute werden. Und natürlich ist das alles andere als einladend, auch Jesus nachzufolgen, wenn man lau ist, zum Gespött wird. Und jetzt mache ich mit dem Schluss weiter. Der Teil dazwischen kommt auch noch. Weil das Ende dann von diesem Bild mit dem Licht, das ist, dass die Menschen den Vater im Himmel preisen, also auf den Vater im Himmel aufmerksam werden. Ihm preisen, das heißt sich ihm zuwenden. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Es geht also nicht um meine Ehre, dass ich groß rauskomme, was ich für ein toller Typ bin. Die Leute um mich herum sollen wissen, warum ich bin, wie ich bin. Dass sie euren Vater im Himmel preisen. Und das steht also, wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Licht der Welt. Das ist das zweite Bild. Und das ist auch eine Zusage Jesu. Und nehmt das auch so zunächst in erster Linie an, nicht als du musst, du sollst, sondern du bist das Licht der Welt. Und damals war ja das elektrische Licht noch lange nicht erfunden, auch Gaslampen gab es noch nicht. Das Licht damals, mit Kerzen, Öllampen, vielleicht eine Fackel. Und das ist jetzt ein Gasfeuerzeug, das muss man anzünden, da kann man nicht einfach auf den Schalter drücken. Und am besten musste man über den Tag immer dafür sorgen, dass man abends was hatte, dass man es anzünden kann. Jedes Mal, was weiß ich, ich kann es nicht, Feuer zu machen, ohne dass man schon eins hat. Oder doch auf irgendein Knöpfchen drückt. Aber um jetzt das Bild weiter zu spinnen, Jesus sagt von sich selbst, das ist Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Also Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und hier sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und der Vers geht dann natürlich weiter, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und dass wir Licht sein können, bin ich überzeugt, müssen wir entzündet sein vom Licht dieser Welt. Und in diesem Vergleich steht ja dann, wenn man dieses Licht anzündet, dass man es an eine hohe Stelle steht und dass es auf jeden, der im Haus ist, seinen Schein wirft. Also wir sind nur für unsere Umgebung zuständig. Wir sind nicht das Licht der ganzen Welt, das ist Jesus. Ich sehe mich eher als kleines Licht, dass ich in meine Umgebung hinein scheinen kann. Aber was meint Jesus jetzt damit? Also ich sehe es so ähnlich wie mit der Wirkung vom Salz. Was ist eigentlich der Gegensatz von Licht? Dunkelheit, oder? Aber stimmt es wirklich so richtig? Ich kann Dunkelheit nicht ein- oder ausschalten, sondern Dunkelheit ist doch die Abwesenheit von Licht. Sobald irgendwo ein Licht angeht, zumindest für uns wahrnehmbar, wird im bestimmten Umkreis wird es heller. Und je dunkler es ist, desto mehr entfaltet so ein Licht Wirkung. Hier, ihr seht es zwar, aber wenn ich es ausblase, werdet ihr nicht merken, dass es nicht mehr brennt, außer dass ihr es nicht mehr seht. Es wird nicht wirklich dunkler. Also der Sinn von so einer Kerze ist nicht da, Licht zu machen, wo eh schon Licht ist. Sondern es geht darum, Licht in Dunkelheit zu bringen. Und genau darin liegt die Bestimmung von einer Lampe, vom Licht. Was macht es, außer dass es vielleicht ein bisschen romantische Stimmung bringt, einen Sinn, hier Kerzen anzuzünden? Ich stehe hier sowieso im Scheinwerferlicht, die Sonne scheint. Sinn macht es, eine Lampe zu nehmen und an einen Ort zu gehen, wo es dunkel ist. Ich denke, nachdem ich was mit dem Salz gesagt habe, muss ich das gar nicht mehr groß erklären. Und auch da will ich dir den Mut machen, Unterschied zu sein. Auch wenn es ein kleines Licht ist. Wenn ich ein kleines Licht bin, in einer dunklen Umgebung macht auch ein kleines Licht einen großen Unterschied, eine große Wirkung, dass es wenigstens dort ein bisschen hell wird. Und sind wir ehrlich, wir fühlen uns in der Regel am wohlsten, wenn wir hier sind, unter unsersgleichen. Da lassen wir am liebsten und am wirkungsvollsten unser Licht leuchten, singen kräftig unsere Lieder mit, wo wir, wenn wir ehrlich sind, auch immer fragen müssen, stimmt es bei mir so überhaupt, wie ich es gerade singe? Das darf ja alles sein. Und Jesus sagt auch dieses Bild von der Stadt, die auf dem Berg liegt, die nicht verborgen bleiben kann. Ich sage mal, hier strahlt das Licht der frohen Botschaft von Jesus so richtig hell. Und wir laden die Leute ein, aus der Dunkelheit zu uns zu kommen, ins Licht. Ist ja soweit okay. Das passt auch ins Bild. Auch das sagt ja Jesus mit dieser Stadt auf dem Berg. Es wird von Weitem gesehen und lädt dazu ein, zu kommen, dort Schutz und vielleicht auch Nahrung zu finden. Aber Jesus ist das andere genauso wichtig, dass wir an dem Platz, an dem wir in unserem Alltag gestellt sind, Licht sind, gute Werke tun, damit die Menschen ins Fragen kommen und unseren Vater im Himmel preisen, seine Gegenwart kommen. Und wie beim Salz zeigt Jesus auch auf, was passiert, wenn wir unsere Berufung nicht leben. So, aber dieses Wort mit dem unter den Eimer stellen, das ist ja nicht das, dass Jesus sagt, ich blase das Licht aus. Das Problem mit dem unter den Eimer stellen, das ist ja noch nicht mal, dass er es nicht mehr sieht. Es könnte jetzt passieren, dass das Ding anfängt zu brennen. Und dann wird es erst richtig hell werden. Aber wenn der Sauerstoff da drin verbraucht ist, dann geht es aus. Wenn wir uns von Jesus angezündet sind und uns darum bemühen, das zu verstecken, dann erstirbt das in uns. Natürlich darf ich immer wieder neu zu Jesus laufen und sagen, entzünde mich neu. Ich glaube, er wird nie sagen, jetzt reicht's, Schluss jetzt. Aber das ist nicht, was er sich für uns gedacht hat. Ich denke, wenn ich mich bemühe, das geheim zu halten, dass ich zu Jesus gehöre, dann werde ich erstens nichts ausrichten, keinen positiven Einfluss haben und werde sehr schnell ausbrennen. Und wenn er dich entzündet hat, dann wäre es widersinnig, das zu verstecken. Er sagt, andersrum, heb's noch hervor und lass dich neu entzünden und leuchte in deine Umgebung hinein durch deine guten Werke. Und ich weiß, in vielem, was ich da sage, bleibe ich selber dahinter zurück. Aber ich habe es am Anfang gesagt, Jesus ist Teil des Schöpfungshandelns und das will er an uns tun. So nehmt das in Anspruch. Amen. So, jetzt blase ich es aus.